Ja, wir hatten uns letztes Mal mit Levitikus 19 befasst, den Geboten dem Nächsten gegenüber und waren mehr in die inhaltlichen Fragen gegangen, was das heißt, den Nächsten zu lieben und welche spezifischen Forderungen da gestellt werden. Heute soll es darum gehen, wer denn der Nächste der Rea wirklich ist, und wie das auch im Verhältnis zu dem Geher, das meistens mit Fremder übersetzt wird, steht. Und wir hatten schon ein bisschen, wir hatten ja die beiden deutschen orthodoxen Ausleger von Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts, Samson Raphael Hirsch und David Hoffmann, die sich sehr bemüht haben, das Gebot der Nächstenliebe für alle Menschen darzustellen. Und ja, auch an anderer Stelle betont, alle haben denselben Vater, denselben Schöpfer. Und so ein bisschen kehren sie damit unter den Tisch, dass die jüdische Tradition da durchaus die Sachen auch anders sehen kann. Und es ist eben in dem Kontext, in der Zeit, wo Juden in Deutschland schon juristisch gleichberechtigt waren, versucht man auch seinerseits, sich möglichst universal zu geben und hat natürlich kein Interesse zu sagen, solche zwischenmenschlichen Gebote gelten nur in unserem eigenen Kreis. Aber eben in der Tradition gibt es auch andere Linien. Ich habe ja als Beispiel genommen den Sefer HaChinuch, das Buch der Erziehung. Das ist eine Liste der Gebote, wie sie in der Tora vorkommen. Es gibt im Mittelalter, frühe Neuzeit mehrere solcher Zusammenfassungen der Gebote. Die meisten sind eher thematisch angeordnet. Und das Besondere am Sefer HaChinuch ist, dass es eben in der Reihenfolge, wie die Gebote in der Tora kommen, vorgeht. Und da zu jedem Wochenabschnitt immer erst die positiven Gebote, also das, was man tun soll, bringt und dann die Verbote, was man nicht tun soll. Und da hören wir nun bei den Dingen, die wir letztes Mal gesehen haben, dass ein großer Teil davon ganz selbstverständlich nur auf Israeliten bezogen wird. Und die Gebote werden insgesamt, also von Anfang an durchgezählt. Klassisch kommt man dann auf die Zahl von 613 Geboten, die der Zahl der Glieder des menschlichen Körpers entsprechen soll, was natürlich eine symbolische Zahl ist, die nicht unbedingt so genau aufgeht. Ja, wir haben das Gebot 218. Einen aus Israel, der sich nicht richtig benimmt, sei es in Dingen zwischen dem Menschen und seinem Mitmenschen, sei es in Dingen zwischen dem Menschen und Gott zu ermahnen. Wie es heißt, weise deinen Mitbürger, Amid, zurecht, so wirst du seinetwegen keine Sünde auf dich laden. Gebot 219. Jeden aus Israel mit Liebe aus der Seele zu lieben. Das heißt, dass wir mit einem Israeliten und seinem Vermögen Mitleid haben, wie ein Mensch mit sich und mit seinem Vermögen Mitleid hat. Wie es heißt, und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Verbot 239. Nicht einen aus Israel, sei es ein Mann oder eine Frau, zu verfluchen, auch wenn er den Fluch nicht hört, wie es heißt, du sollst einen Tauben nicht verfluchen. Verbot 240. Nicht Kinder Israels zu Fall zu bringen, ihnen einen schlechten Rat zu geben, sondern sie recht zu leiten, wenn sie um Rat fragen. In dem, was wir glauben, dass es recht ist und ein guter Rat, wie es heißt, und einem Blinden sollst du kein Hindernis in den Weg stellen. Verbot 244, dass wir nicht davon absehen, ein Leben aus Israel zu retten, wenn wir es in Lebensgefahr und in Gefahr des Untergangs sehen und wir die Möglichkeit haben, es auf irgendeine Weise zu retten, wie es heißt, stehe nicht müßig beim Blute deines Nächsten. Verbot 245, nicht einen aus Israel mit Hass des Herzens hassen, wie es heißt, du sollst in deinem Herzen keinen Hass gegen deinen Bruder, ach, tragen. Verbot 246, nicht einen aus Israel zu beschämen. Und dies ist die Schuld, die unsere Lehrer seligen Angedenkens das Gesicht seines Gefährten in der Öffentlichkeit erblassen lassen nennen. Und das Verbot, das darauf geht, ist, was geschrieben steht, weise deinen Mitbürger Amid zurecht, so wirst du seinetwegen keine Sünde auf dich laden. Und dem Sifra sagten sie, woher nehmen wir das selbst, wenn du ihn vier oder fünfmal ermahnt hast, du ihn wieder ermahnen sollst, wie es heißt, weise zurecht, ja weise zurecht. Das kommt nicht in allen Übersetzungen zum Ausdruck, aber im Hebräischen kommt das Verb doppelt vor und das ist immer eine Verstärkung. Kann das meinen, sogar bis sich sein Gesicht verändert? Die Schrift sagt, lade seinetwegen keine Sünde auf dich. Also es wird hier so interpretiert, eben wenn sich sein Gesicht verändert, bist du zu weit gegangen. So weit soll es nicht gehen. Verbot 247, sich nicht zu rächen, das heißt, sich des Rachenehmens an einem Israeliten zu enthalten, indem es heißt, du sollst dich nicht rächen. Verbot 248, nicht nachzutragen, das heißt, dass wir davon absehen, in unserem Herzen nachzutragen, was uns einer aus Israel Böses angetan hat. Und darüber heißt es, du sollst nichts nachtragen. Ja, das sind deutliche Einschränkungen, was natürlich nicht heißen muss, dass es verboten ist, all das auch an einem Nicht-Israeliten zu tun oder nicht zu tun. Das wird damit nicht ausdrücklich gesagt, aber der Schwerpunkt wird eindeutig, gesetzt. Und dazu muss man sagen, das Sefer HaChinuch ist auch ein in orthodoxen Kreisen zumindest relativ viel gelesenes Buch, eben parallel mit dem Wochenabschnitt. Also es sind Dinge, die bekannt und ja, allgemein bekannt sind und relativ rezipiert. Ja, dazu Anmerkungen. Brigitte?
Ja, aber wird denn de facto ein Unterschied gemacht, zwischen Juden und Nichtjuden? Ich meine, dass es da nicht steht, ist die eine Sache, aber was sich etabliert und tradiert hat, wäre ja die andere Frage.
Das ist eben sehr unterschiedlich. Also es gibt eine Menge Regelungen, die Fragen, die Besitzrecht zum Beispiel angehen, so ganz konkrete Fragen, wenn man einem Nichtjuden was gestohlen hat zum Beispiel oder geliehen hat, also da über diese ganz spezifischen Sachen, da gibt es genaue Regelungen und das ist sehr unterschiedlich, ob da manches wird gleich behandelt, als wenn es ein Jude gewesen wäre, manches nicht und oft kommt dann auch die Formulierung, um des Friedens willen macht man es mit den Nichtjuden genauso. Und da gibt es auch eine Auseinandersetzung drüber bei den Auslegern. Heißt das um des Friedens willen? Ja, wir leben ja nun mal als unterdrückte Minderheit und wenn wir uns nicht gut benehmen, dann kriegen wir Ärger. Oder andere Ausleger würden sagen, es geht um mehr. Es geht der Frieden ist in der rabbinischen Literatur ein ganz großer Wert und nicht nur eben um keine Probleme zu bekommen, sondern um seiner selbst willen, weil es etwas ist, das Gott will. Kommt dann etwas anderen Charakter. Tendenziell kann man sicher sagen, dass im Staat Israel, wo es eine jüdische Mehrheit und eine jüdische Souveränität geht, in heutigen Zeiten leider die Tendenz eher dahin geht, solche Dinge wirklich auf Juden zu beschränken. Und außer wenn man wirklich meint, man kriegt Probleme.
Ja, sonst wären ja manche Dinge, die heute passieren in der Westbank, von den Siedlern verursacht, die wären ja nicht möglich.
Ja, wenn man meinen würde, dass das Gebot der Nächstenliebe auch für Palästinenser gilt, dann geht es eigentlich nicht. Wobei uns dann noch die Frage weiter beschäftigen wird, aber ob man nicht zumindest die Palästinenser in die Kategorie des Ger bringen muss und den soll man ja auch lieben. Also das würde dann wird auch noch eine spannende Frage werden. Herr Schüller.
Hier sind ja auf der einen Seite klassische Verbote, aber auch etwas anderes, etwas Konstruktives, also was man tun soll. Und mir scheint das ganz besonders interessant zu sein im Hinblick darauf, was heißt eigentlich so den Nächsten lieben? Das ist ja erstmal ein ganz hehrer Begriff, ne? Wenn man das sich hier anschaut, scheint es ja so zu sein, und da würde ich einfach fragen, ob diese Einschätzung, Sie die nachvollziehen können, dass der Nächste eigentlich jemand ist, dessen Verhalten, dessen Weg mir nicht egal ist, sondern das zeigt sich ja am Anfang, jemand zurechtweisen, wenn er etwas tut, was sozusagen nicht geboten ist. Und dass also der Nächste der ist, wo ich eben dem ich begegne und dem ich zeige, weil es mir eben nicht egal ist, wie er sich entwickelt, wie er sich verhält, So und so geht's nicht. Könnte das eine Definition sein, so vom Nächsten in diesem Sinne?
Spricht einiges dafür. Wir hatten ja auch letztes Mal gesehen, dass auch das Gebot der Nächstenliebe damit erklärt wird, dass man bei allem, was man tut, überlegen soll, was man dem Nächsten tut, überlegen soll, ob das etwas wäre, was man auch wollte, dass einem selber getan wird und ob man das allgemein gültig sehen kann. Und da kommt ja auch dieser Gedanke her, dass man letztlich füreinander verantwortlich ist. Und es kam dann ja auch der Gedanke, weil der Nächste eben auch im Ebenbild Gottes geschaffen ist. Und das geht natürlich weit über die Engführung auf Juden hinaus. Und eben deswegen kann er mir nicht egal sein, weil wir alle von Gott geschaffen sind und in seinem Ebenbild sind. Und das ist natürlich die Linie, die dann auch die deutschen Rabbiner im 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts fortsetzen.
Wie wird das heute in Israel gesehen?
Ja, wie ich vorhin sagte, die Tendenz geht in der Mehrheit bei der Mehrheit der orthodoxen Rabbiner eher dahin, die Dinge auf Israeliten, auf Juden zu beschränken. Und zumindest sich keine besondere Mühe zu geben, sozusagen etwas positiv an einem Nichtjuden. Solche Fragen können aktuell werden, ob man einem Nichtjuden am Schabbat das Leben retten darf. Bei einem Juden ist es klar. Und in früheren Zeiten wäre auch klar gewesen, dass man bei einem Nichtjuden tut. Heute wird es letztlich wahrscheinlich so gemacht werden, weil ja auch die Entscheidung nicht unbedingt immer von Orthodoxen abhängig ist und sich im Normalfall sich jemand finden wird, der einen Krankenwagen rufen wird. Aber ich habe sowas gehört, dass Leute gefragt haben, wenn ja ein Krankenwagen am Schabbat gerufen werden muss, handelt es sich um einen Juden oder nicht? Es gibt solche Fragen werden gestellt und das ist natürlich enorm schwierig. Das wird natürlich der offizielle Staat wird natürlich sagen, geht überhaupt nicht, aber es gibt Leute, die so denken. Wir werden gleich eben auch Versuche sehen, in die andere Richtung zu gehen. Ja, dass das nicht so eindeutig ist, dass der Rea eben nur ein Israelit ist, der Nächste, sieht man aber auch in den traditionellen Übersetzungen. Ich habe hier oben auf der zweiten Seite einige Verse, in denen das Wort Rea, Nächster, kommt, in der aramäischen Übersetzung von Onkelos, die die klassische, wichtigste aramäische Übersetzung ist. Und Onkelos übersetzt das Wort Rea nicht immer gleich. Wir hatten ja schon beim letzten Mal bei David Hoffmann gesehen, dass er vorschlägt, das Gebot der Nächstenliebe in Levitikus, da den Rea im Sinne von Exodus 11,2 zu verstehen. Das ist nämlich, wo es heißt, sprich doch in die Ohren des Volkes und sie sollen erbitten, jeder Mann von seinem Rea und jede Frau von ihrer Reut. Das ist die alte weibliche Form. Heute würde man einfach Rea mit H am Ende sagen. Silberne und goldene Geräte. Das heißt, es ist kurz vor dem Auszug aus Ägypten, wo Mose von Gott beauftragt wird, dem Volk zu sagen, sie sollen sich von ihren Nachbarn und Nachbarinnen und eben von ihrem Rea und ihrer Reut Geräte zur Mitnahme erbitten. Und das ist natürlich klar, der Rea sind die Ägypter und die Ägypterinnen. Das ist vom Kontext her eindeutig. Und in diesem Fall übersetzt also Onkelos das Wort Rea mit Chaver, was es auch im Hebräischen gibt, also ein Gefährte, und man kann sagen, ein Mensch wie du, und damit eben nicht nur ein Israelit. Und genauso macht das auch in Levitikus 19, 18, eben dein Rea zu leben, dann zu lieben, dein Chaver zu lieben. Also von daher übersetzt er in zwei Versen, in einem Vers, wo es eindeutig ist, dass der Rea kein Jude ist, und eben in unserem Vers, wo es nicht eindeutig ist, übersetzt er das gleich. Und im Gegensatz dazu haben wir zweimal, wo Freunde erwähnt werden. Da geht es einmal in Genesis 26, 26. Der König Avimelech von Gerar, der zu Isaak, den er eigentlich vertrieben hat, vorher geht. Und mit Avimelech kommen eben Achuzat, sein Meraah, das ist eine Ableitung von Rea, und sein Heerführer Pichol. Und da übersetzt Onkelos es nicht mit Chaver, sondern mit Merachem, dem Freund. Und ähnlich in Genesis 38, die Geschichte von Juda und Tamar, wo es Juda einen Freund Chira in Adullam hat, der eben auch als Rea bezeichnet wird. Und auch da benutzt Onkelos die Übersetzung Rachem. Also es, auch die alten Übersetzungen zeigen also, es gibt unterschiedliche Deutungen. Es kann einfach ein Freund relativ unverbindlich sein, oder jemand, der ja wie einer selbst ist. Und hier in der Übersetzung geht eigentlich die Tendenz eher dahin zu sagen, dass in dem Sinne Rea im Gebot der Nächstenliebe als jeder Mensch, der mir gleich ist, zu verstehen ist. Und natürlich ein anderes Argument, wo man sagen könnte, der Rea ist nur ein Israelit, ist, dass wir einige Verse später das Gebot haben, den Geher zu lieben. Denn man kann ja sagen, wenn der Nächste jeden Menschen einschließen würde, wieso muss ich dann auch ein extra Gebot haben, den Geher zu lieben? Der müsste ja eigentlich eingeschlossen sein sonst. Und ja, dazu habe ich einen Text zunächst mal von Yaakov Nagen. Der ist einerseits Siedler in der, Rabbiner in der Siedlung Otniel südlich von Hebron, die zwar eine Siedlung im besetzten Westjordanland ist, aber durchaus auch bekannt ist für ihre Versuche, Dialog mit den Palästinensern in der Umgebung zu haben. Und er ist der Leiter des sogenannten Beit Midrash für Israel und die Menschheit. Das ist ein Verein, der hauptsächlich sich an Muslime wendet, versucht bei den Muslimen Verständnis für die Bedeutung des Staates Israel zu wecken, und versucht auch die Religion Teil der Lösung und nicht der Verschärfung des Konflikts sein zu lassen. Und von daher ist es Yaakov Nagen und seinem Kreis wichtig, eigentlich den Ge'er als eine Kategorie, die man auf die heutigen Minderheiten in Israel anwenden kann, zu sehen. Und von daher sucht er, könnte man sagen, in der Tradition alle Dinge, die irgendwie in die Richtung gehen. Und ja, hier ist zunächst mal der Übergang eben, wie kommen wir von dem Rea in Vers 18 zu dem Geher in Vers 33 bis 34. Ja, so schreibt Yaakov Nagen: Ich liebe alle. Ich kann nicht anders als alle Geschöpfe lieben, alle Völker. Und dazu zitiert er Avraham Yitzhak HaKohen Kuk, den Begründer des religiösen Zionismus, hier in einem, der auch jemand war mit einer sehr weit gefächerten Weltanschauung, hier in einem sehr universalen Text. Ich wünsche mir in der ganzen Tiefe meines Herzens die Herrlichkeit aller, die Korrektur aller. Meine Liebe zu Israel hat mehr Begeisterung. Sie ist tiefer, aber das innere Wollen breitet sich in der Stärke seiner Liebe zu buchstäblich allem aus. Ich muss dieses Gefühl der Liebe überhaupt nicht erzwingen. Es rührt direkt aus der Tiefe des Heiligen, der Weisheit, der göttlichen Seele. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Die große Regel in der Tora betont, wie grundlegend in den Augen der Tora das Verhältnis zwischen den Menschen ist und wie sehr das Fundament dieser Beziehungen die Liebe sein muss. Die Forderung der Liebe in diesem Vers gilt deinem Nächsten und dem einfachen Wortsinn nach bezieht sie sich daher auf einen Israeliten. Aber in der Fußnote fügt er hinzu: Im Gegensatz zu der einfachen Bedeutung des Verses haben manche ausgelegt, dass dein Nächster jeden Menschen einschließt. Rabbi Pinchas Eliyahu schreibt in Sefer HaBrit, dass dein Nächster in diesem Vers jeden Nichtjuden einschließt, denn es steht nicht geschrieben, dein Bruder, und das Wesen der Liebe des Nächsten ist, dass der Mensch das ganze Menschengeschlecht liebt, von welchem Volk es auch sei, von welcher Sprache es auch sei, weil er ein Mensch in seinem Bild und Gleichnis wie er ist. Er bringt auch einen Beweis für seine Auslegung aus den Worten des Midrash Seder Eliyahu Rabba 15, wo erzählt wird, dass Elia einen Juden dafür tadelte, dass er einen Nichtjuden in einer Geldangelegenheit irregeführt hat, wegen des Verses: Du sollst deinen Nächsten, Rea, nicht ausbeuten, Aschak. Das heißt, er setzt voraus, dass der Nichtjude in den Begriff Rea eingeschlossen ist. In der Fortsetzung des Kapitels wird der Kreis der Liebe jedoch auch auf die Gerim erweitert, also ist der Plural von Ger, Gerim. Wenn bei dir ein Ger in eurem Land lebt, sollt ihr ihn nicht unterdrücken. Der Ger, der sich bei euch aufhält, soll euch wie ein Einheimischer, Ezrach, gelten, und du sollst ihn lieben wie dich selbst, denn ihr seid selbst Gerim in Ägypten gewesen. Ich bin der Herr, euer Gott. Wer ist der Ger, von dem die Tora hier spricht? Ja, bevor wir uns dieser Frage zuwenden, erst nochmal sind hier Anmerkungen zu dem Text, wie Yaakov Nagen doch versucht, die Nächstenliebe einerseits auf alle auszuweiten zu denen aber auch gewisse Unterschiede macht. Frau Sturms.
Ich habe eine Frage zum Verfassungsdatum ungefähr. Wann ist der Text von Yakov Nagel
Der
verfasst
ist ganz
worden?
modern, 2025 erschienen.
Oh, richtig aktuell, okay. Und zur Rezeption, wie ist der Text aufgenommen worden?
Ja, also es ist ein ganzes Buch, habe ich in der
Ja.
Fußnote auch angegeben, über die Minderheiten im Staat Israel. Also es war, ich habe es in einer Buchhandlung, die religiöse Bücher hat, mal in einer Masse von Exemplaren liegen sehen. Ich habe auch ge gesehen, dass es einige Buchvorstellungen gab. Also das Buch ist schon auch aufgenommen worden. Diese Organisation, in der er arbeitete, die sind auch sehr gut in Medien Dinge zu verbreiten. Aber ich denke, das ist wie bei allem so. Es gibt eben in der Orthodoxie in Israel die einen und die anderen. Und wie immer, da, ich denke, diejenigen, die solche Wege suchen, zum Beispiel auch die Organisation Tag Meir, die Solidaritätsbesuche auch bei Palästinensern macht, die von Siedlern geschädigt worden sind, die haben sehr auf dieses Buch hingewiesen und versuchen eben auch mit solchen Argumentationen weiterzukommen. Und auf der anderen Seite stehen natürlich die Leute, sagen, das kann man alles ganz anders interpretieren. Und von daher werden wir auch, wenn wir jetzt gerade, wir lesen ja gleich noch weiter von ihm, er bringt Quellen, aber wie es eben immer so ist, man kann auch die Gegenquellen bringen und zu anderen Folgerungen kommen. Aber es gibt uns zumindest die Möglichkeit, die Weite dessen, was sozusagen in orthodoxer Auslegung heute in Israel möglich ist, zu sehen. Call.
Ja, du redest immer über die Orthodoxen in Israel, aber wie ist es denn mit den Orthodoxen im Ausland? Also ich kenne Orthodoxen hier in den Niederlanden und habe ich auch hier in Deutschland begegnet. Und ja, die sind doch auch, die denken auch in diese Richtung, zumindest soweit ich bis jetzt ein bisschen so davon weiß. Also.
Du meinst in die Richtung, wie was wir gerade von Yaakov Nagel
Ja,
gelesen haben.
genau. Ja, genau.
Also ich kenne mich spezifisch nicht aus mit dem, was in Europa und Amerika geschieht, weil ich eben mehr die israelischen Ausleger lese. Meine Vermutung ist, dass sie eben auch wirklich die Linie, die wir ja auch bei den deutschen Rabbinern vor der Shoah gesehen haben, dass sie die weiterführen. Und ich denke, das ist auch nicht überraschend, denn sie leben als Minderheit und eine Minderheit hat natürlich ein Interesse, sich als akzeptabel zu zeigen und es ist ihr eigenes Interesse, sich als universal zu sehen. Ich vermute, es in Amerika auch nochmal, weil da gibt es auch eben eigentlich alle Richtungen, dass es da sicher auch sowohl das als auch das gibt. In Europa vermute ich mal eher, dass es wirklich eher in die Richtung geht, natürlich zu sagen, Nächstenliebe gilt für alle und eher zu versuchen, die partikularistischen Aspekte etwas zurückzudrängen. Aber ich denke, das ist eben gerade so spannend heute bei der israelischen Auslegung, weil wir hier eben den Fall haben, den es 2000 Jahre nicht gegeben hat, dass Juden an einem Ort Mehrheit und souverän sind und unter ihrer Herrschaft sich Menschen anderer Religionen befinden. Und dadurch stellen sich Fragen, die man halt jahrhundertelang ein bisschen theoretisch behandelt hat oder eben vielleicht auch gar nicht behandelt hat, aber immer von dem Hintergrund, wir sind eine Minderheit, die aufpassen muss. Und hier kann man jetzt sozusagen sich ungeniert äußern. Und in dem Sinne finde ich das auch wichtig, das zu sehen, eben, dass die jüdische Tradition auch andere Dinge hat. Und auch zu sehen, was trotzdem auch in einer solchen Situation vielleicht dann doch möglich ist. Aber es kommen hier durchaus auch all die dunklen Seiten natürlich raus. Das ist, denke ich, völlig zu erwarten auch. Wäre wahrscheinlich jedem so gegangen. Und natürlich hat diese Auslegung auch schon, weil eben, also außer Amerika hat natürlich auch ein Torah-Studienzentrum,
Ja, genau.
aber ansonsten ist der Schwerpunkt des Torah-Studiums heute in Israel und von daher haben diese Sachen natürlich Einfluss und es
Ja.
gibt ja auch viele amerikanische Juden, die auch eine Zeit lang mal zum Studium hierhin kommen. Also es sind schon Sachen, die sich auch weiter ausweiten können.
Ja, ich habe, ja, das sind jetzt mehrere Dinge in meinem Kopf, aber das, was ich selber denke, ist, in den Niederlanden gab es dann jemand, die hat den CIDI, also ein Zentrum für Information und Dokumentation Israel, gestiftet, aber die hat immer gesagt, es geht um, dass ich, wenn ich mit ihm lebe oder rede, da muss ich den Staat in Staat Israel nennen. Und das ist was anderes natürlich als die Regierung und die Ausführung. Und was ich danach denke, ist von, ja, wie ist es dann bei der Anfang von der Zionismus, weil wir von der Geschichte auch wissen, gab auch viele Rabbiner, die gegen den Staat waren. Und wie ist dann in diese Geschichte gesehen, so in der Ende 19. Jahrhundert, weil wir letztes Mal auch Balmim gehört haben, dass das so stark jetzt in Israel ist, dass man sagt, von ja, sind die Palästinenser dann unsere Geher? Müssen wir die denn schützen? Also das macht mich ein bisschen verwirrt.
Ja, also am Anfang der säkulare Zionismus, der ist natürlich nicht in die halachischen Quellen gegangen. Er hat allgemein eben eher ein sich nicht auseinandersetzen mit der Frage. Man hat sich mehr ein Land vorgestellt, okay, da bauen wir jetzt unsere Gesellschaft auf, ohne groß zu fragen, was ist mit den Leuten, die da schon leben. Man sieht es bei Herzl ein bisschen in seinem utopischen Roman Altneuland, wo er ja ein sehr universales Bild zeichnet. Also er spricht von der Society of the Jews, also die sozusagen der Vorgänger einer jüdischen Souveränität ist. Und da sind auch Nicht-Juden Mitglieder. Also einer seiner Protagonisten ist ein arabischer, wohlhabender Einwohner in Haifa, der eben auch den Zionismus gut findet, weil er den Fortschritt bringt und der gilt als völlig gleichberechtigtes Mitglied. Also Herzl hatte sicher, wenn er, soweit er sich überhaupt auseinandergesetzt hat mit der Frage, was ist mit den Nichtjuden, die hier im Land leben, hat sicher daran gedacht, dass sie gleiche Rechte haben sollen. Und natürlich in dem Moment, wo es einen religiösen Zionismus gibt und der dem Staat auch eben eine religiöse Qualität gibt, da wird die Frage ja, welchen Status haben dann Leute, die keine Juden sind in diesem Staat? Also da haben nämlich schon mit Gründung des Staates, haben sich da Rabbiner mit auseinandergesetzt. Einer der ersten war der aschkenasische Oberrabbiner Isaac Herzog, der Großvater des heutigen Staatspräsidenten, der dagegen war, die Palästinenser als Ger zu bezeichnen, sondern er hat. Soweit, ich habe es noch nicht genau nachgelesen, aber soweit ich es gesehen habe, ging es ihm eher darum, überhaupt nicht in diese halachischen Dinge reinzugehen, sondern eben den Staat Israel als einen säkularen, demokratischen Staat zu sehen, der eben, so wie es heute solche Staaten tun, allen seinen Bürgern das gleiche Recht gibt und sozusagen gar nicht erst in die ganzen Nesseln der Halacha sich reinzusetzen. Und das spricht auch einiges für, denn ich meine, wenn man sich die Frage stellt, ob ein Ger voller Staatsbürger sein kann, steht da eigentlich schon die Prämisse hinter, dass man den Staat Israel als eigentlich als einen Staat im Sinne einer jüdischen Souveränität, wie man sich die Wiedererrichtung des Davidischen Königreichs oder so vorgestellt hat, sieht. Und das ist durchaus nicht selbstverständlich. Also Herzl hat es sicher nicht gedacht. Er hat ja von einem Judenstaat, nicht von einem jüdischen Staat gesprochen. Und auch innerhalb des religiösen Zionismus ist das nicht unbedingt klar. Also da kommen auch noch mal eine Menge Fragen rein, ob man wirklich alles das, was sozusagen für die eschatologischen Erwartungen von einer Rückführung des Volkes Israel in sein Land sieht und was dann gültig werde, ob man das auf die heutige Situation anwenden kann. Da lassen sich auch durchaus einige gute halachische Argumente gegen einen anwenden, zu sagen, dass das keinen Sinn macht.
Ja, danke.
Ja, sehen wir uns mal an, wie es denn da mit dem Ger aussieht. Denn was jetzt Sie wahrscheinlich überraschen wird, ich habe ja gleich schon mal die Pointe sozusagen in den Anfang gestellt, ist der Ger, von dessen Liebe hier die Tora einfordert, ist er ein Konvertit oder ein unter Juden lebender Nichtjude? Denn die rabbinische Tradition hat diesen Vers so interpretiert, dass er von einem Konvertiten spricht. Das werden wir jetzt sehen, wie es dazu gekommen ist und wie man die Dinge auch anders sehen kann. Also das ist die Fortsetzung des Textes von Yaakov Nagin. Die Forderung zur Liebe begründet die Tora mit der Lehre aus dem grundlegenden Ereignis des Gerseins Israel in Ägypten. Das heißt, hier wird Empathie und Liebe zum anderen, zum Fremden und zu seiner harten Erfahrung des Gerseins gefordert. Der Vers scheint den Kreis der Liebe von deinem Rea zum Ger zu erweitern. Der Ger scheint eine Person zu sein, die nicht in Rea eingeschlossen ist. Jedenfalls ist die in Vers 34 erwähnte Liebe, also er spricht jetzt sozusagen vom Wortsinn des biblischen Textes, nicht nur auf die Gered Zedek, die Gerim der Gerechtigkeit, also Konvertiten zum Judentum beschränkt, denn sie sind bereits in dein Volk und dein Rea eingeschlossen, sondern wendet sich gerade an den Ger, der kein Jude ist, den Ger Toschav. Also das Wort Toschav bedeutet Einwohner. Außerdem begründet der Vers die Liebe, denn ihr seid selbst Gerim in Ägypten gewesen. Den Status Israels in Ägypten haben unsere weißen seligen Angedenkens so definiert, dass sich Israel dort auszeichnete, in Sifrei Deuteronomium. Das heißt, trotz der Versklavung und des Herabzugs nach Ägypten blieb Israel dort als eigenes, unterschiedenes Volk. Wenn also die Tora zwischen dem Ger mitten in Israel und dem Gersein Israels in Ägypten verbindet, dann spricht sie von einer unterschiedenen Existenz derer, die nicht von Israel sind. Wir wohnten als Gerim, also dieses als Gerim wohnen, das ist auch das Verb Hitgorer, wo auch nochmal die Wurzeln von Ger drin sind, in Ägypten, ohne uns an die herrschende ägyptische Identität zu assimilieren und blieben der andere. Und so schließt auch die Liebe zum Ger, die uns aufgrund der Erinnerung an das Gersein in Ägypten befohlen wurde, den Ger ein, der Minderheit geblieben ist, die sich nicht an die Mehrheit assimiliert. Daraus ergibt sich, dass sich die Liebe auch über das Volk Israel hinaus ausweitet. Im Unterschied zu dem, was wie der Wortsinn des Verses erscheint, ist die Annahme in Sifra, dass der Ger, hinsichtlich dessen die Tora im Vers befiehlt, ein Ger Zedek ist. Wie ein Einheimischer, Ezrach, wie ein Einheimischer alle Worte der Tora auf sich genommen hat, so hat auch der Ger alle Worte der Tora auf sich genommen. Aufgrund dessen sagten sie, die Weisen, ein Ger, der alle Worte der Tora mit Ausnahme von einem auf sich genommen hat, wird nicht angenommen. Rabbi Yossi im Namen Rabbi Judas sagt, selbst das kleinste Wort der Genauigkeit der Weisen. Rabbi Josef Albo teilt, nein, auf der falschen Seite, Seite 4. Sifra lernt aus diesem Vers Halachot zur Annahme des Ger Zedek, eines Ger, der den Status eines Einheimischen bekommt. Aber, wie wir im weiteren Verlauf sehen werden, lässt sich daraus nicht folgern, dass unsere weisen seligen Angedenkens der Befehl zur Liebe nur für das Volk Israel und die, die sich ihm anschließen, gilt. Auch in den Augen unserer weisen seligen Angedenkens wird der Grundwert der Pflicht zur weitreichenden Liebe gewahrt. Das Gebot der Liebe des Ger, das wir im Buch Levitikus gesehen haben, kehrt im Buch Deuteronomium wieder. Denn der ewige euer Gott ist der Gott der Götter und der Herr der Herren, der große, starke und furchtbare Gott, der kein Ansehen der Person kennt und keine Bestechung nimmt, Recht schafft der Waisen und der Witwe und den Ger liebt, ihm Brot und Kleidung zu geben. Und ihr sollt den Ger lieben, denn Gerim wart ihr im Land Ägypten. Deuteronomium 10, 17 bis 19. Die Tatsache, dass in Sifra, der die Verse im Buch Levitikus auslegt, die Liebe des Ger auf den Ger Zedek ausgelegt wird, verpflichtet nicht dazu, dass auch die Liebe des Ger im Buch Deuteronomium so verstanden wird. Im Gegenteil, in einem anderen Kontext, nämlich der zweifachen Erwähnung der Geltung des Schabbatgebotes für den Ger in Exodus 20:10 und 23:12, sind unsere weisen seligen Angedenkens der Meinung, dass die zweifache Wiederholung eines bestimmten Grundsatzes in Beziehung auf den Ger dazu da ist, zu lehren, dass die eine Erwähnung vom Ger Zedek spricht und die andere vom Ger Toschav. Wenn also im Buch Levitikus bereits der Befehl gegeben wurde, den Ger zu lieben, dann richtet sich der zusätzliche Befehl im Buch Deuteronomium anscheinend an einen anderen Ger, Ger Toschav. Eine der wenigen Erwähnungen dieses Verses findet sich im Midrash Tanchuma. Rabbi Judah Bar Shalom sagte, du findest, dass die Tora 48 Mal über die Gerim ermahnte. Das heißt, es gibt 48 Gebote, wo es heißt, was man dem Ger tun oder nicht tun darf. Und ihnen gegenüber ermahnte sie hinsichtlich Götzendienst. Der Heilige, gepriesen sei er, sagte, es genügt, dass er seinen Götzendienst verlässt und zu dir kommt. Daher ermahne ich dich über ihn, den ich liebe, wie es heißt, und er liebt den Ger, ihm Brot und Kleid zu geben. Ger ist hier jemand, der den Götzendienst verlässt, sonst nichts. Das heißt, dass es sich hier um einen Ger Toschaaf handelt. Und in Bezug auf ihn liest der Midrasch das Gebot der Liebe. Rabbi Yosef Albo im Sefer HaIkarim verstand ausdrücklich die Verse im Buch Deuteronomium so und lernte aus ihnen die Liebe zu jedem Ger. Und in einem Teil der zwischenmenschlichen Gebote ist die Tora Moses vollkommener als die Lehren anderer Religionen, denn sie ermahnt zur Liebe der Menschen. Sie sagte, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst und entfernt den Hass. Du sollst in deinem Herzen keinen Hass gegen deinen Bruder tragen. Und über den Ger sagte sie, und ihr sollt den Ger lieben, und warnte davor, ihn nicht herabzusetzen. Mit dir wohne er in deiner Mitte, an dem Ort, den er wählt, in einem deiner Tore, wo es ihm gut ist. Du sollst ihn nicht herabsetzen. Und nicht nur hinsichtlich des Ger Zedek, sondern auch hinsichtlich des Ger Toschaaf, der keinen Götzendienst ausübt. Rabbi Yosef Albo teilt die Menschheit in drei Gruppen ein. Die Liebe zu den Menschen, die aus dem Buch Levitikus lernt, bezieht sich auf den engen Kreis der Brüderlichkeit von dein Bruder. Die Liebe zu den Gerim, die aus dem Buch Deuteronomium gelernt wird, bezieht sich tatsächlich auf jeden Menschen, auch den, der nicht aus Israel ist. Eine dritte Gruppe, Götzenanbeter, hat ihr Recht verloren, als Gerim Toshavim geliebt zu werden. Es scheint, dass die Worte von Rabbi Yosef Albo darauf gründen, dass die Verse im Buch Levitikus tatsächlich von der Liebe dessen, der wie du ist, sprechen. Eine Liebe, in der es völlige Identifizierung mit dem Objekt der Liebe gibt. Der Ger, der sich bei euch aufhält, soll euch wie ein Einheimischer Ezrach gelten und du sollst ihn lieben wie dich selbst. Demgegenüber gibt es im Buch Deuteronomium einen Befehl zur Liebe, aber das Objekt der Liebe ist nicht wie du. Rabbi Abraham, der Sohn des Maimonides, schreibt in seiner Auslegung zu dem Vers, der das Bedrücken des Ger verbietet, dass unsere Weisen seligen Angedenkens zwar ausgelegt haben, dass es sich um den Ger Zedek handelt, aber sich eigentlich nach dem Wortsinn um den Ger Toschaaf handelt und dass darin kein Widerspruch liegt, denn es ist möglich, dass der Vers von beiden spricht. Und einen Ger sollst du nicht herabsetzen und ihn nicht drücken, denn Gerim ward ja im Land Ägypten. Ger ist abgeleitet von sich aufhalten, Hitgororut, in einem fremden Land. Und das Zentrale hinsichtlich der Definition des Ger betrifft seinen Wohnort. Und es wurde übertragen auf den Ger Zedek, der in die Religion eintritt. Und wenn sich mit dir ein Ger aufhält und Pessach dem Ewigen abhält, wo aus der Pessachfeier klar ist, dass es sich um einen Konvertiten handelt, da er in den meisten Fällen ein Ger hinsichtlich seines Wohnortes ist. Und der Wortsinn der Schrift bei ihrem Bezug auf den Ger hier ist hinsichtlich des Ger bezüglich seines Wohnorts, indem sie sagt, denn ihr wart gering. Und die Weisen seligen Angedenkens übertrugen es auf den Ger Zedek. Und es ist möglich, dass es sich auf beide bezieht, Ger im Allgemeinen und Ger Zedek. Ja, soweit diese Auseinandersetzung mit der Frage, wer der Ger ist, dazu Anmerkungen. Brigitte.
Hat denn diese Unterscheidung zwischen Ger Zedek und Ger Toschav den Hintergrund auch in den Verfolgungen im Mittelalter?
Die ist älter, die ist schon im Talmud da, also schon, ja, aber schon in der Zeit nach der Zerstörung des Zweiten Tempels, also in dem Moment, wo Juden keine Souveränität mehr hatten. Und ja, wahrscheinlich ist es eben der Wunsch, sich abzugrenzen und gerade eben die Definition des Ger möglichst eng zu ziehen auf den eigenen Kreis. Das wäre auch nochmal eine eigene Untersuchung wert, aber man kann sicher sagen, dass eben, sobald eine religiöse Gruppe nicht mehr frei ihre Religion leben kann, werden die Grenzen enger gezogen. Das passiert eigentlich immer.
Ja, sonst würde irgendwie diese Unterscheidung, die ja zum Teil mir irgendwie so haarspalterisch vorkommt, gar keinen Sinn machen, wenn es
Ja.
nicht ein Echo
Und sie
ist
ist eben auch
auch.
nicht nur haarspalterisch, sondern manchmal eindeutig dem Wortsinn des Textes widersprechend, denn eben auch gerade eben in der Beziehung zu hin, ihr wart Gerim in Ägypten. Also da macht man, da sagt, die Gerim sind Konvertiten, das funktioniert nicht. Wir werden auch gleich beim nächsten Text von Jonathan Moss nochmal sehen, dass es einfach ein logisches Problem schafft. Und sozusagen, warum schafft man sich dieses Problem, wenn es nicht sein muss, sozusagen? Also da ist natürlich dann der Wille da, etwas anders zu interpretieren, aus Gründen, in der Zeit, wo man eben neu an die Texte rangeht. Anita.
Aber auf heute übertragen ist es, würde es ja heißen, die keinen Götzendienst vollführen, gilt ja auch für Muslime. Götzendienst voll, also ne, ist ja im Grunde genommen, wer den einen Gott anerkennt, ist ja kein leistet keinen Götzendienst, oder?
Ja, also das für Muslime ist das ziemlich unumstritten, ich glaube sogar völlig unumstritten, dass sie keinen Götzendienst leisten. Und das ist natürlich auch wir können die Frage auch beim nächsten Mal noch weiter diskutieren, was genau ein Gertoschaf ist, ob das reicht, dass er einfach keinen Götzendienst hat oder ob er offiziell die Gebote Noachs auf sich genommen haben muss. Und da kommen noch alle möglichen Dinge zu. Und wie es Yaakov Nagen schreibt, er schreibt natürlich auch, die Christen sind da drin. Das ist in Israel nicht ganz so einfach, denn da gibt es eine sehr starke Tendenz, zu sagen, dass Christen ja Götzendiener sind, was in gewisser Weise der Mehrheit der traditionellen Auslegung widerspricht, aber es ist nun mal so. Und das kehrt er etwas unter den Tisch, habe ich in anderen Teilen seines Artikels gesehen. Aber zumindest die große Mehrheit der Muslime wäre damit aus dem Schneider sozusagen. Also in der Hinsicht kann man das machen. Ich habe mich allerdings auch gefragt, ob man diese Frage des Ger durchaus auch auf heutige Situationen, zum Beispiel in Europa, mit Flüchtlingen übertragen kann, denn er spricht hier ja, oder überhaupt mit Migranten, denn er hat ja hier auch eine Ausdrucksweise, wo er eben sagt, dass Gerim eine Minderheit ist, die ihre Identität bewahren will und innerhalb einer Mehrheit lebt. Und Rabbi Abraham, der Sohn des Maimonides, definiert eben den Ger eigentlich als jemanden, der in einem Land, das nicht seins ist, wohnt. Und jenseits sozusagen der spezifisch jüdischen halachischen Auslegung kommen da schon Aspekte, habe ich mir zumindest überlegt, die vielleicht auch relevant sein könnten, wie man heute in der westlichen Welt mit Minderheiten, die ethnisch, religiös unterschiedlich sind, angeht und wie man da vielleicht das Gebot der Liebe des Ger fruchtbar machen könnte.
Da gab es ja die Auseinandersetzung auch zu dieser Frage mit J.D. Vance ganz am Anfang, als es um die Ausweisung der sogenannten Illegalen ging. Da ging es ja auch um die Frage der Abstufung der Nächstenliebe. Aber da weißt du, also das war eine Auseinandersetzung.
Wurde das so formuliert mit im Namen der Nächstenliebe oder?
Ja, da ging es ja darum, dass er behauptet hat, bei Augustinus gäbe es diese Abstufung der Nächstenliebe, dass es die konzentrischen Kreise gäbe und dass man sich erst um die Familie und so weiter kümmern müsste. Und da hat
da der Papst damals darauf reagiert und dann ist da noch mal in dem Kontext das Gleichnis des barmherzigen Samariters gekommen. Von daher ist aber du, also ich habe nicht mitbekommen, ob es auch, weil das ja auch eine christliche Auseinandersetzung war, ganz bewusst, da gab es jetzt wahrscheinlich keine jüdischen Kommentare dazu. Nehme ich mal an, weiß ich jetzt nicht, habe ich nicht
Ich
verfolgt.
vermute man auch, dass deutsche Juden sich da eher zurückhalten würden, sich in diese Diskussion einzubringen. Auch die Frage wäre auch, wie sie sich selber sehen, dann eben als Minderheit oder doch als Deutsche, was ja für deutsche Juden vor der Shoah selbstverständlich war, aber heute natürlich ein bisschen anders aussehen. Ja, dann schauen wir uns vielleicht noch den zweiten Text an von Jonathan Moss, der sich auch mit der Frage eben der Bedeutung des Ger auseinandersetzt. Jonathan Moss ist kein Rabbiner, sondern Dozent für Religionswissenschaft, sowohl an der Hebräischen Universität als auch an der Gregorianer in Rom. Also ist in dem Sinne sehr im jüdisch-christlichen Dialog involviert. Seine politischen Ansichten sieht man darin, dass er 2001 für seine Weigerung als Reserveoffizier Dienst in den besetzten Gebieten zu tun, zu 28 Tagen Haft verurteilt worden. Also er auch da Grenzen hat dessen, was er für erlaubt hält. Ich weiß nicht, ob er sich als orthodox definieren würde, aber schon in gewisser Weise würde ich sagen, der Tradition verpflichtet. Und sein Text ist eben veröffentlicht worden in den Texten zum Wochenabschnitt, die religiöse Friedensbewegung Oz v'Shalom immer zum Wochenabschnitt veröffentlicht, ist von 2021. Ist also auf dem Wochenabschnitt im Buch Deuteronomium, wo der Text, das Deuteronomium 10, wo die Liebe des Ger eingefordert wird, kommt, aber gilt natürlich auch für unseren Text in Levitikus 19. Eines der bekanntesten Gebote in unserem Wochenabschnitt ist das Gebot, den Ger zu lieben. Nachdem Mose erzählt hat, dass der Ewige ihm befohlen hat, das Volk auf dessen Einzug ins Land hinzuführen, fasst er ihm die Forderungen des Ewigen alles zusammen. Was verlangt der Ewige, dein Gott, von dir, als den Ewigen, deinen Gott, zu fürchten, auf all seinen Wegen zu gehen, ihn zu lieben und dem Ewigen, deinem Gott, zu dienen, mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele? Und wer ist der Ewige? Er ist der große, starke und furchtbare Gott, der kein Ansehen der Person kennt und keine Bestechung nimmt, Rechtschaff der Waisen und der Witwe und dem Ger liebt, und der Witwe und den Ger liebt, ihm Brot und Kleidung zu geben. Und welche Forderung ergibt sich daraus? Und ihr sollt den Ger lieben, denn Gerim wart ihr im Land Ägypten. Wer ist schlussendlich der Ger, den zu lieben uns befohlen ist? Die Antwort ist scheinbar sehr einfach. Ein Ger ist, wie Rashi an anderer Stelle, Exodus 22, 20, definiert, jemand, der nicht in jenem Staat geboren ist, sondern aus einem anderen Staat gekommen ist, um dort zu wohnen, Lagur. Wenn diese Definition auf unsere Stelle angewandt wird, dann wird das Gebot der Liebe zum Ger an Fremden und Einwanderern, die in unserer Mitte wohnen, erfüllt. Dieses Verständnis wird durch den Wortlaut am Ende des Verses in der Begründung des Gebotes gestützt. Denn Gerim wart ihr im Land Ägypten. Auch wir, die Kinder eines anderen Landes, haben in Ägypten nur als Gerim geweilt. Aber die Tradition unserer weisen seligen Angedenkens, die Halacha und viele Ausleger und Übersetzer der Bibel haben den Vers nicht so gelesen und das Gebot nicht so definiert. Bereits Onkelos übersetzt das Wort Ger in jedem Gebot der Tora, in dem es vorkommt, nicht nach der Bedeutung als Fremde weilen, gar ohit Gorer, sondern nach der Bedeutung zum Judentum übertreten, Hitgayer. Die Schwierigkeit bei diesem Ansatz kommt in Onkelos Übersetzung des Schlüsselverses in unserem Abschnitt zum Ausdruck. Liebt den Giora, den Konvertiten, Ger Zedek, denn Dayarim, zeitweilige Einwohner, wart ihr im Land Ägypten. Das Problem an dieser Übersetzung liegt sowohl in der Logik als auch in der Auslegung. Auf der logischen Ebene ist der Status des Konvertiten dem Status der Israeliten in Ägypten nicht parallel, nicht einmal ähnlich. Die Konvertiten werden in das Volk Israel integriert, während Israel sich in Ägypten nicht integriert hat. Auf der Ebene der Auslegung benutzt Onkelos zwei verschiedene Worte, Giora und Dayarin, für dasselbe Wort Ger, das der Vers in seinen beiden Teilen benutzt. Hier ist nicht der Ort, auf die Gründe und Wege einzugehen, durch die diese traditionelle Auslegung zustande kam, die den Ger betreffenden Gebote auf den Konvertiten beschränkt, gegen den Wortsinn der Schrift. Ich werde nur drei Punkte zugunsten der konkurrierenden Auslegung nennen, die die Identität des Ger wirklich parallel zu unserer Situation in Ägypten versteht. In der halachischen Sprache ist das eine Person, die als Ger Toschav bezeichnet wird. Ein Nichtjude, der in einem souveränen Land Israel lebt. Der erste Punkt ist der Bibelforschung entnommen. Aus einer Überprüfung der weit gefächerten Literatur der Kulturen des alten Vorderen Orients ergibt sich, dass es in ihr nichts gibt, was der Sorge der Torah um den Fremden und seinen rechtlichen Status gleichkommt. Erst in der Moderne kam die weite Welt zu der Einsicht, den Grundsatz der Menschenrechte, die jedem bürgerlichen Status vorangehen, als grundlegende Institution des Rechts zu formulieren. Anstatt das Licht der Tora Israels in dieser Angelegenheit zu verbergen und zu unterdrücken, sollten wir es mit Stolz verbreiten. Ein Recht sei euch, dem Fremden wie dem Bürger sei es. Der zweite Punkt kommt bei mir auf, kurz vor Beginn des nächsten Jahres, das ein Brachjahr sein wird. Im Rahmen der Vorbereitung auf dieses besondere Jahr wird viel von den an das Land gebundenen Geboten gesprochen. Aber es fehlt das an das Land gebundene Gebot, das in meinen Augen das Wichtigste von allen ist. Vor allem in unserer nachlandwirtschaftlichen Zeit, in der wir die wörtliche Einhaltung dieser Gebote mit allerlei halachischen Tricks umgehen. Welches an das Land gebundene Gebot kann man wörtlich erfüllen? Die Liebe zum Ger. Entsprechend der wörtlichen Auslegung. Wenn wir das Gebot nach der Tradition auslegen, gegen die Wortbedeutung der Schrift, dann ist es nicht an das Land gebunden. Unsere Gerizede können wir an jedem Ort und in jeder Situation lieben. Aber wenn die Gerim, die wir lieben sollen, Gerim Toshavim sind, dann können wir das Gebot nur erfüllen, wenn wir souverän in Zion leben. Ger sein definiert sich relativ. Im Gegensatz zu den festen und souveränen Einwohnern, den Staatsbürgern. Mit anderen Worten, die Kategorie des Ger bei anderen existiert nur, wenn bei uns die Situation des in eurem Land besteht. Wenn das Land als unseres gilt, im Staat Israel, den zu errichten uns gelungen ist, können wir und sind wir verpflichtet, das Gebot der Liebe zum Ger an Nichtjuden, die unter uns leben, zu erfüllen. Der dritte Punkt betrifft Quellen innerhalb unserer traditionellen halachischen Entscheidungen und Auslegungen. Die das Verständnis des Gebotes, wie ich es hier vorschlage, stützen. Im Gegensatz zu der üblichen Richtung. Ich stelle meine Quellen in umgekehrter chronologischer Ordnung vor. Die jüngste zuerst. Beginnen wir mit dem Sefer Hachinuch, das wir vorhin ja auch am Anfang hatten, mit dem Gebot der Liebe zu den Gerim, Ekev, Gebot 451. Dort heißt es, wir müssen von diesem teuren Gebot lernen, Mitleid zu haben mit einem Menschen, der sich in einer Stadt befindet, die nicht seine Heimat und der Sitz der Familie seiner Väter ist. Dem Verfasser von Minchat Chinuch, das ist der Kommentar zum Sefer Hachinuch, war das in den Worten des Sefer Hachinuch liegende Potenzial, die traditionelle Auslegung des Gebots herauszufordern, bewusst. Daher schließt er eine solche Möglichkeit sofort aus. Und was der gelehrte Verfasser geschrieben hat, Mitleid mit jedem Menschen zu haben, gilt für den Weg der Ethik, aber ist nicht Teil des Gebotes, das nur einen Ger betrifft, der konvertiert und unter die Fittiche der Schechina, der Gottesgegenwart, getreten ist. Und das ist klar. Aber ist das wirklich so klar? Es waren die Ausleger des Wortlauts der Bibel, die bedeutendste Herausforderung für das traditionelle Verständnis dieses Gebots vorlegten. Im Wochenabschnitt Mishpatim, Exodus 21 bis 24, in einem dem Gebot in unserem Abschnitt parallelen Verbot heißt es: Und einen Ger sollst du nicht herabsetzen und ihn nicht drücken, denn Gerim wart ihr im Land Ägypten. Im Gegensatz zur traditionellen Auslegung, die das Verbot auf die Herabsetzung des Ger Zedek begrenzt, legt Rabbi Avraham ibn Ezra hier den Vers nach seinem Wortlaut aus, in seinem kurzen Kommentar. Er hat zwei Kommentare zu Exodus geschrieben. Und einen Ger sollst du nicht herabsetzen, dies ist der Ger Toschav, denn er hat keinen Halt in der Familie und jeder Bürger kann ihn herabsetzen. Im Unterschied zu manchen anderen Auslegern des Wortlauts bemüht sich Ibn Ezra meistens, den Wortlaut mit dem anerkannten halachischen Brauch in Übereinstimmung zu bringen. Die Tatsache, dass er den Ger in diesem Vers nicht als Ger Zedek, sondern als Ger Toschav auslegt, weist darauf hin, dass er das Gebot der Liebe zum Ger und das Verbot seiner Herabsetzung nicht auf den Ger, der konvertiert ist, hin versteht, sondern auf den Nichtjuden, der unter uns lebt. Damit beschreitet Ibn Ezra einen Weg, der zum ersten Mal anscheinend durch seinen Vorgänger in der Auslegung des Wortlauts, Rav Saadia Gaon, gebahnt wurde. In seiner arabischen Übersetzung der Torah bedient sich Rav Saadia verschiedener Mittel bei der Übersetzung des Wortes Ger. Wenn er vom Ger Zedek sprechen will, benutzt er das Wort Dachil, das eine Person bezeichnet, die der Gemeinschaft beigetreten ist. Oder die Zusammensetzung Al-Rarib Adachil, die der Fremde, der hinzutritt, bedeutet. Rav Saadia benutzt diesen Ausdruck in Zusammenhängen, in denen er wohl meint, dass sie nach dem Wortlaut der Schrift und der Logik von einem Ger, der konvertiert ist, sprechen müssen. So werden zum Beispiel in Levitikus 16,29 das Gebot der Kasteiung der Seele und das Verbot der Arbeit am Versöhnungstag auf den Bürger und den Ger, der in eurer Mitte wohnt, gar bezogen. Rav Saadia geht hier mit der traditionellen Auslegung überein und übersetzt Al-Rarib Adachil, der in eurer Mitte wohnt, also der Ger Zedek. Es macht keinen Sinn, dass die Gebote des Versöhnungstages für Gerim Toshavim, die keine Juden sind, gelten. Aber parallel zu diesen Worten hat Rav Saadia weitere Worte für die Übersetzung des Wortes Ger. Das eine, das er sehr gerne benutzt, ist Rarib. Dieses Wort bedeutet Fremder. Rav Saadia benutzt dieses Wort in vielen Fällen, einschließlich des Gebotes in unserem Abschnitt. Liebt den Rarib, denn ihr wart Rurabah im Land Ägypten. So übersetzt er auch das parallele Verbot im Abschnitt Mishpatim. Und einen Fremden sollst du nicht herabsetzen und ihn nicht drücken, denn Fremde wart ihr im Land Ägypten. Rav Saadia übersetzte Verse entgegen des Wortlauts in Fällen, in denen es ihm wichtig war, mit der Tradition der mündlichen Tora übereinzugehen. Ein bekanntes Beispiel ist: Koche das Zicklein nicht in der Milch seiner Mutter, Exodus 34, 26, das er übersetzt, isst nicht Fleisch mit Milch. Wenn es jedoch um die Gerim geht, vor allem in Zusammenhängen, in denen sie in einem in gesellschaftlicher Hinsicht verletzlichen Status erscheinen, war es Rav Saadia wichtig, das Wort nach dem Wortlaut zu übersetzen. Rarib, Fremder. So übersetzt er Ger bei dem Gebot der Liebe zum Ger und dem Verbot, ihn herabzusetzen. Und so übersetzt er den Ger, der im Gebot der Feldecke und der Nachlese erscheint und bei jedem anderen Auftreten zusammen mit dem Armen, der Witwe und der Waise. Vielleicht ist es kein Zufall, dass der Erste, der vom Verständnis der den Ger betreffenden Gebote in ihrem Wortlaut spricht und seine Lehre in der arabischen Sprache überliefert. Ja, soweit nochmal eine andere Herangehensweise da, wie man in dem Ger eben auch Nichtjuden oder vielleicht sogar hauptsächlich Nichtjuden sehen kann. Dazu Anmerkungen. Anita.
Ja, spannend finde ich die beiden, also vor allen Dingen die beiden ersten Punkte in seiner Argumentation zu sagen, es wäre ja doch ein Alleinstellungsmerkmal gewesen. Also auch den Fremden zu lieben, das ist ja auch im Grunde genommen diese christliche Debatte zu sagen, ist das eigentlich unser Alleinstellungsmerkmal oder den Feind zu lieben oder gibt es das eigentlich schon im Judentum? Also zu sagen, wir gucken uns den vorderen Orient an und sehen doch eigentlich, dass das etwas Besonderes ist und dass das aus einer Religion herauskommt, die selber eigentlich ganz oft in der Minderheit im Grunde genommen war und daraus eigentlich gelernt hat, das wäre doch ein besonderer Vorzug sozusagen des Judentums. Und das Zweite finde ich auch nochmal sehr spannend zu sagen, wir hatten eigentlich diese Souveränität ja im Grunde genommen nie und zu sagen, wenn wir aber jetzt in unserem Land sind und diese Souveränität haben, dann gilt das ja erst recht den Fremden, oder dann ist das ja das erste Mal eigentlich, dass die anderen die Fremden sind und wir nicht die Fremden sind. Und umso mehr gilt das dann eigentlich. Und das ist das, was wir ja auf jeden Fall einhalten können, unabhängig jetzt von dieser Frage nach diesen landwirtschaftlichen Geboten. Das finde ich auch noch mal. Das ist ja eine hohe eigene Verpflichtung, moralische Verpflichtung, die damit dann verbunden ist, sozusagen. Das finde ich eine interessante Argumentation.
Call.
Ja, zuerst finde ich immer die verschiedenen Übersetzungen, dass man etwas übersetzt und davon dann was lernt. Also als Niederländer kennen wir viele Sprachen, ich kenne nicht so viele wie manche andere, aber das ist immer interessant, um dann die verschiedenen und die Unterschiede und dann auch, wie man dann argumentiert in einer anderen Sprache. Und das andere ist, was ich mich hier gedacht habe, er ist der, wie heißt der?
Jonathan Moss.
Jonathan Moss, von einer Minderheit in die Argumentation, nehme ich an, in Israel. Aber wie ist es denn im Moment oder noch? Ich habe immer gelernt, die Mehrheit beschließt, wenn man eine Argumentation macht in die Diskussion. Was ist dann die Mehrheit im ganzen Judentum über wie man über den Ger oder den Dingen? Ist die Mehrheit dann von, sagt man in Israel, die Mehrheit gehört uns, also die Orthodoxen in Israel? Oder spielen da andere Orthodoxen im Ausland, wie ich die kenne, auch mit? Oder ist Jonathan Mass ist auch ein Orthodox, habe ich verstanden oder nicht?
Ich weiß nicht, ob er sich eindeutig als orthodox bezeichnen würde,
Ja.
aber ich denke schon, dass er im Großen und Ganzen die Halacha einhält. Er trägt zumindest immer Kopfbedeckung, wenn auch keine Kippa, aber immer irgendeine Form von Mütze,
Ja,
was
ja, ja.
auch etwas sozusagen verdächtig ist.
Aber wie ist es mit der Mehrheit und der Minderheit über?
Das ist heute im Judentum ein Problem, wenn grundsätzlich, wie du sagst, so wird es in der Mishnah im Talmud beschrieben, dass letztlich die Entscheidung, also erst diskutiert man endlos, aber irgendwann muss man
Ja.
ja doch eine praktische Entscheidung fällen. Ursprünglich war es eben der Sanhedrin, der mehrheitlich entschieden hat. Aber es gibt den Sanhedrin ja nicht mehr, der ist im 5. Jahrhundert von Kaiser Theodosius abgeschaffen worden. Und seitdem gibt es keine übergeordnete jüdische Autorität mehr und keine Möglichkeit, ein Gremium zu haben, das mehrheitlich unterscheiden kann. Das heißt, es gibt, sagen wir, in Israel gibt es das Oberrabbinat, das sich für sich selber in Anspruch nimmt, dass es für alle verpflichtende Entscheidungen treffen kann. Aber zum Beispiel, wir haben heute den israelischen Unabhängigkeitstag. Das Oberrabbinat hat beschlossen, dass das ein Feiertag ist, hat auch erneuert, dass man an diesem Tag die Hallelpsalmen, die an Feiertagen gesungen werden, im Morgengebet singen sollte. Ja, schön und gut, aber ob man das macht, hält davon ab, ob man das Oberrabbinat für verpflichtend hält oder nicht. Die Ultraorthodoxen sagen, Blödsinn, wir machen das anders, wir erkennen das nicht an. Also wir haben keinen Papst, der
Nee.
das, und auch kein autoritatives Gremium, das mehrheitlich unterscheiden könnte. Dazu müsste man den Sanhedrin neu begründen. Das ist enorm schwierig. Hat damit zu tun, dass eben die Autorität des Sanhedrin durch eine ununterbrochene weitere Ordinierung von Rabbinern geht. Eigentlich ist das wie bei der katholischen Bischofsernennung, dass man eine apostolische Tradition, die bis auf die Apostel zurückgeht, hat. Und die kann theoretisch erneuert werden, wenn es führende, sozusagen im Weltjudentum anerkannte Männer gäbe, die als Sanhedrin anerkannt werden, weil es enorm schwierig ist. Es gab diesen Versuch im 16. Jahrhundert in Safed, parallel zum Beginn der jüdischen Mystik. Aber der ist sehr schnell im Sande verlaufen, ist, glaube ich, auch irgendwann mal nach der Staatsgründung diskutiert worden. Aber es ist einfach nicht möglich, die heute existierenden Juden und nicht einmal die heute existierenden orthodoxen Juden so auf eine Linie zu bringen, dass man den Sanhedrin erneuern kann. Also in dem Sinne sucht sich eigentlich jeder Jude den Rabbiner und die Schule aus, der er sich verpflichtet fühlt und geht dann danach oder bleibt bei dem, mit dem er aufgewachsen ist. Und von daher haben wir immer unterschiedliche Schulen. Und wir können natürlich schon in etwa beurteilen, was in Israel Mehrheit ist oder nicht, de facto. Das kann man ja sehen. Und da ist natürlich das weder das, was Jonathan Moss schreibt, noch das, was Yaakov Nagen schreibt, ist Mehrheit in Israel. Das sind Versuche innerhalb der Orthodoxie, ein Weltbild zu haben, dass Menschenwürde auch Leuten gibt, die keine Juden sind. Inzwischen muss man sogar schon so extrem formulieren, denn die andere Richtung der Orthodoxie ist schon so weit gegangen. Und alles, was man machen kann, ist eigentlich zu versuchen, eben möglichst gut halachisch zu argumentieren. Das ist auch immer die Frage, man findet in den Quellen fast alles. Da wird dann eben auch abgewogen, sind die Autoritäten, die man anführt, wie groß anerkannte Autoritäten sind. Es ist ein Unterschied, ob ich Maimonides anführen kann oder irgendeinen Rabbiner weit entfernt, von dem niemand was gehört hat. Das sind auch nochmal Sachen, die abgewogen werden müssen. Und man kann eben auch völlig anders an die Sachen rangehen. Ich denke, was einfach gut ist, hier zu sehen, welche Möglichkeiten es gibt. Und man kann eigentlich nur versuchen, denke ich auch, eben auch natürlich im Unterricht in Toraschulen, in religiösen Gymnasien zu versuchen, solche Ideen zu verbreiten und zu hoffen, dass sich das ein bisschen weiter durchsetzt. Und ich denke, es ist auch wirklich so, dass es fällt auch auf, gerade in dem Text von Yaakov Nagen, normalerweise, wenn man eine halachische Arbeit schreibt und seine Meinung darlegt, setzt man sich auch mit den Gegenmeinungen auseinander, um die irgendwie zu entkräften. Und er verschweigt das mehr oder weniger. Und ich glaube, das ist auch, und ich glaube, auch umgekehrt ist es auch ungefähr genauso. Das sind einfach so, würde man sagen, zwei Strömungen, die sich heute in der Orthodoxie in Israel gebildet haben, die eigentlich kaum noch was miteinander zu tun haben. Obwohl sie rein formell, sie halten den Schabbat gleich, sie halten das koschere Essen gleich, aber alles, was irgendwie was mit Weltanschauung zu tun hat, sieht doch sehr, sehr unterschiedlich aus.
Ja, dann hatte ich noch ein, wenn ich niemand
Ja,
anderes,
gerne.
ja, noch über diese persönliche Notiz von ihm, dass er als Reserveoffizier den Dienst in den besetzten Gebieten geweigert hat. Im Moment ist die Wehrpflicht in Europa, also für uns hier, was in den Niederlanden und in Deutschland, viel Frage. Und ich muss dann immer denken an die Leute, die nach dem Welt Zweiten Weltkrieg, also man kann nicht alles vergleichen, aber wo ich jedenfalls, wo Niederländer nach dem Krieg nach Indonesien geschickt wurden, um da den, ja, den Indien, wie wir das nannten, zu retten und wieder den Kolonialismus herzustellen. Und da sind verschiedene Männer, alle Männer, die sich dagegen geschlossen haben, selbst einer, ganz bekannter, hat sich angeschlossen bei der republikanischen Armee. Und der Mann ist bis in den, ja, glaube ich, bis zu seinem Tod eigentlich immer verpönt gewesen in den Niederlanden, dass er das getan hat. Und, aber er war mutig und er hat das auch immer, hat er das gemacht. Also ich selber habe eigentlich sehr viel Respekt vor so jemand, die dann sagt von nein. Aber hier steht es selbst, dass es schon in 2001 war, für Menschen, die ja, aus ethische oder jedenfalls sein Gewissen, das tun, so zu handeln. Und dann später, jetzt kommt das raus, jetzt gucken wir als Niederländer endlich mal nach unserer kolonialistischen Vergangenheit, dass er dann eigentlich mehr oder weniger Recht kriegt, dieser Mann, die dann in Indonesien sich angeschlossen hatte bei der indonesischen Armee. Obwohl man auch nicht alles sagen kann, was in Indonesien läuft, also als Republik gut ist natürlich, das ist wieder was anderes. Das wollte ich nur eben sagen, so meine eigene Bemerkung.
Ja, das sind alles diese ethischen Entscheidungen, die man eben manchmal auch, wenn man den Mut dazu hat, trifft gegen das, was in der Mehrheit akzeptiert ist und gehört natürlich auch in diesen weiteren Kontext rein. Im Übrigen, Jonathan Moss in seinen Forschungen zum Christentum interessiert sich besonders für die syrischen und die koptischen Christen, die hier im Land leben, weil er eben auch sagt, die haben eine Geschichte von Minderheit zu sein. Und von daher eine ganz andere Erfahrung als Christen auch, und jetzt eben auch in ihrem, sie war eigentlich gemeinsam mit Juden Minderheit unter muslimischer Herrschaft und sind es jetzt unter israelischer Herrschaft. Und dass sie natürlich ganz anders das Verhältnis zum Judentum sehen, als es Christen in Deutschland, in Europa tun, die eben eine jahrhundertelange Herrschaftsgeschichte des Christentums über das Judentum haben. Das zeigt auch nochmal, dass sie natürlich ganz anders, also die haben nicht das schlechte Gewissen der Shoah oder sonst was zum Dialog mit dem Judentum führt, sondern kommen von einer ganz anderen Basis her. Das ist auch nochmal wichtig zu sehen, natürlich. Ja, wie würde es Sie denn interessieren, weiterzumachen? Also wir können noch reingehen, das hatte ich ja vorhin ein bisschen angedeutet, in die Definition des Ghetto Scharf, wo wir ja bis jetzt gesehen haben, das ist jemand, also es muss jemand sein, der keinen Götzendienst leistet. Aber es gibt eben auch in der Halacha noch alle möglichen anderen Vorschriften, die das schwieriger machen. Und dann kommt eben die Frage, kann man das auf die heutigen nichtjüdischen Einwohner, Staatsbürger Israels anwenden? Ist das eine Sache, die Sie interessiert oder möchten Sie lieber, ja, zumindest Frau Sturm sagt das ganz klar. Ja, ich glaube auch, ja, einfach auch zu wissen, wie diese Dinge hier funktionieren, ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Dann denke ich, dass es da Sinn macht, weiterzugehen. Es kommt dann auch die andere Frage, ja, welche Rechte hat denn dieser Geher, der geliebt wird? Da geht es nochmal in Levitikus 25 rein. Das wäre noch ein weiterer Schritt, mit dem wir uns dann befassen könnten. Und da vielleicht, und da geht es dann wirklich auch sozusagen um Rechte, die jemand hat, der kein Staatsbürger ist auch. Und das lässt sich sicher auch dann auch auf ihre Verhältnisse übertragen. Ich denke eben auch, wir haben einerseits eben wirklich so die ganz klaren halachischen Äußerungen, die im jüdischen Kontext gelten, aber die haben natürlich auch ihre Übertragungsmöglichkeiten auf Situationen in Europa, wenn man auch vielleicht weniger sogar von Religiösen als eben von Minderheiten, die, wie es auch immer, als Migranten, Gastarbeiter, Flüchtlinge nach Europa gekommen sind. Das sind ja Dinge, die damit schon auch zu tun haben. Ja, ich habe nicht gedacht, dass wir so schnell mit den Texten durchkommen. Das hängt ja auch immer ein bisschen mit Ihren Reaktionen zusammen. Ja, vielleicht trotzdem noch so, was diesen Eindruck, diese Texte hinterlassen. Nee, vielleicht auch ein bisschen was Frustrierendes zu sehen, dass da es auch ja, sehr eingrenzende Aussagen gibt. Ja, Petra, ich sehe noch den Vornamen.
Ja, ich habe, sorry, Petra Schindler, ich habe eine Frage. Ich habe die, vielleicht haben Sie das schon erwähnt, halachisch, Tradition, was ist das? Die Talmud, nicht Talmud, die rabbinische Tradition, ist das ein Buch oder ein
Das ist
Gesetzestext
ein
oder was ist
Korpus von Texten, also die mündliche Tora. Also was halt wichtig ist für das heute existierende Judentum ist, dass man nicht einfach nur den Bibeltext, also die Tora, wie wir sie schriftlich haben, nimmt, sondern dass es die traditionelle Auslegung der Rabbinen gibt, die manchmal, wie wir es auch eben hier gesehen haben, durchaus Dinge hat, die man nicht dem Wortlaut der Tora entnehmen könnte. Das ist eine Tradition, die etwa, ja nicht mit der, die wahrscheinlich schon Vorläufer hat, solange noch der zweite Tempel stand im ersten Jahrhundert nach, aber sich dann weiter entwickelt und schließlich auch eigentlich zu der fast einzigen Strömung des Judentums, die es noch gibt, wird. Also es gibt noch die Karäer. Das sind Juden, die im Mittelalter mal sogar relativ stark waren, vielleicht sogar in manchen Orten die Mehrheit, die nur die schriftliche Tora anerkennen und nicht die mündliche. Aber sie sind eben heute wirklich eine sehr verschwindende Minderheit und von daher kann man im Großen und Ganzen sagen, dass eigentlich alles, was heute sich als Jude definiert, rabbinische Juden sind, die in der einen oder anderen Form eben die Tradition mitnehmen. Schriftlich niedergeschlagen hat die sich zunächst in der sogenannten Mishna, die um 215 nach redigiert worden ist und dann in den Kommentaren zur Mishna, in der Tosefta und in den beiden Talmudim, im Jerusalemer und im babylonischen Talmud, die so etwa den babylonische Talmud wahrscheinlich etwa 6. bis 7. Jahrhundert abgeschlossen. Und das ist sozusagen das Fundament, was aber auch mehr Diskussionen eigentlich bringt als feste Entscheidungen. Und später kommen dann eben halachische Kompendien, weitere Auslegungen auf aktuellere Zeiten hin. Und das ist letztlich das Fundament, auf dem man dann weiterarbeitet. Und orthodoxe Juden würden eben schon sagen, man kann nicht sagen, was eindeutig gegen diese Tradition geht, wobei auch da, wie wir sehen, es gibt natürlich auch die Tradition ist vielfältig. Man kann für fast alles was finden in der Tradition. Reformierte Juden sind durchaus auch, also sie ignorieren diese Tradition nicht, sehen sie schon auch als ihr Erbe an, aber sagen auch manchmal, es ist nicht mehr zeitgemäß und wir sehen das heute nicht mehr so. Das würden Orthodoxe zumindest nicht so formulieren, wenn sie es auch de facto so tun, aber sie würden da andere Wege finden, um das als Weiterführung der Tradition zu sehen. Und das
Dankeschön.
ist eben wichtig zu sehen, dass man nie sagen kann, eigentlich das steht so in der Bibel, sondern man muss wirklich die mündliche Tradition, die auch verschriftlicht worden ist, mitsehen und die ist eben die halachisch-religionsgesetzlich Verpflichtende letztlich. Und das kam ja auch so ein bisschen in dem Text von Jonathan Moss zum Ausdruck. Es gibt im Mittelalter die Ausleger der Tora, die mit dem Wortsinn sich befasst haben, eben nach grammatischen, sonstigen Kriterien gesagt haben, so und so muss man das verstehen. Und die haben natürlich als religiöse, der Halacha verpflichtete Juden das Problem gehabt, aber damit kommen wir zur Auslegung, die der rabbinischen Tradition widersprechen. Und dann gibt es einige, die sagen, ja, das stimmt so. Ja, es gibt einen Unterschied zwischen der Wortbedeutung und der rabbinischen Tradition. Wir lassen das so nebeneinander stehen. Was uns de facto verpflichtet, ist die rabbinische Tradition, aber wir nehmen uns die Freiheit zu sagen, der Wortlaut ist eigentlich anders. Und andere, und das wird hier ein bisschen bei Ibn Ezra wurde das angedeutet, versuchen auch den Wortlaut so auszulegen, dass man dann auf das kommt, was die Rabbinen sagen, was meistens eher ein bisschen gezwungen wird. Das funktioniert nicht wirklich, weil de facto die Rabbinen eben auch die Tora in ihre Zeit ausgelegt haben. Gut, Cor.
Ja, wenn wir dann doch noch ein bisschen Zeit haben, wir hatten am Anfang ein bisschen die Diskussion über die Migration und die Flüchtlinge oder Asylkrise, Krise. Und das lerne ich hier dann auch einiges dabei, weil die Argumentationen, ja, wie man über Fremden denkt, obwohl wir als Europäer, England, Großbritannien, Spanien, Portugal, Niederlande haben als Fremde, sind die in andere Länder gefahren. Das wird manchmal von Menschen auch so argumentiert. Und da haben wir eigentlich gehandelt, als ob, ja, wo wir die ja ganz schlecht behandelt haben. Und jetzt kommen die zurück nach uns. Und dann ist es von, ja, Hilfe, Hilfe, Hilfe. Und vor allem die Argumentation von rechte Parteien und selbst Parteien, die dann nachsprechen, wie liberale Parteien in den Niederlanden, dann ja, dreht mich mein Herz um. Und dann denke ich, wie kann ich, weil dann nennt man auch noch, wir sind eine jüdisch-christliche Tradition, aber was, wie handelt man dann wie eine jüdisch-christliche Tradition? Also ich, die Diskussion, die, ja, da weiß ich nicht, wie ich damit umgehen muss, und ich versuche das wohl immer ein bisschen in Diskussion dann zu sagen, wie das eigentlich aus dem Biblischen, ne, nicht nur das Jüdische, aber auch die Christliche, wie Jesus und wie Paulus und andere Texte darüber reden, zu erklären. Also ich, ja, na, ich wollte es, ja, ich weiß nicht gut, wie ich es formulieren soll, aber das ist mir Finde ich ganz schwierig.
Also ich fand da manche Aussagen, die hier zu der Definition des Gär kamen, eigentlich ganz spannend und auch hilfreich, eben wirklich, also einerseits zu sagen, das ist ein jemand, der schon auch gleiche Rechte bekommen soll, aber wir verlangen nicht, dass er seine Identität aufgibt. Er bleibt ein Gär. Er wird nicht ein Einheimischer in dem Sinne, dass er ein Recht auf seine eigene Kultur, sein eigenes Erbe hat. Und ich denke, das ist ja auch was, was ganz stark diskutiert wird bei Migranten, die Staatsbürgerschaft bekommen, ja, muss man ja nicht von denen erwarten, dass sie sich anpassen. Und das kann dann auch noch unterschiedlich definieren. Reicht es, dass sie fließend Deutsch oder Niederländisch sprechen oder was auch sonst? Und hier muss man vielleicht so ein bisschen, um das parallel zu setzen, eben springen von dem, was hier eben Aufnahme in eine religiöse Gemeinschaft bedeutet und was Aufnahme in eine Staatsgemeinschaft bedeutet. Da lassen sich vielleicht dann manche Parallelen auch ziehen.
Aber an der anderen Seite haben wir dann nicht gelernt, auch die koloniale Geschichte, wo wir Europäer unsere christliche und Dinge aufgedrungen haben aus in Südamerika und in Indonesien und in Afrika. Und jetzt kriegen wir das zurück, weil was ich jetzt lese, was bestimmte afrikanische Diktaturen da passiert, das ist eigentlich ein ganzen Klatsch zurück auf Europa, also Frankreich und Dinge, das ist. Und
Und
ich.
das wäre sicher auch nochmal eine eigene
Ja,
Diskussion, wie
genau, das ist so,
christliche
aber.
Theologen, gerade die Scholastiker, eigentlich damit umgegangen sind, dass die neue Welt entdeckt wurde. Die haben sich wirklich die Frage gestellt, ja, sind das überhaupt Menschen da? Und wie definieren
Genau,
wir die? Und die kennen
exakt.
Gott nicht. Und da kommen eigentlich ähnliche Fragen, wie die hier in der Frage des Gär kommen, tauchen da plötzlich auf. Wie definiert man diese Leute, von denen wir überhaupt keine Ahnung hatten, dass sie existieren? Das, ich denke, den meisten Christen ist das heute gar nicht bewusst, dass es solche Diskussionen gegeben hat. Aber die waren enorm aktuell. Und man hat dann auch in Fragen des Kriegsrechts unterschieden. Kämpft man gegen Christen? Kämpft man gegen Sarazenen? Kämpft man gegen eben diese Indianer, von denen man überhaupt nicht weiß, was sie denn nun sind von ihrer Religion her? Also das, da hat man durchaus auch unterschiedliche Kategorien von Menschen gehabt. Das hat sie enorm umgetrieben und auch der Versuch, ja, da schon etwas zu finden, was mit der christlichen Ethik vereinbar ist. Und genauso auch in Südafrika konnte man
Genau.
den schwarzen Menschen absprechen, im Grunde genommen für volle Menschenrechte zu haben. Man konnte es in den USA tun, Länder, die sich als demokratisch und christlich verstanden haben, das hat funktioniert.
Zu gleicher Zeit hat es Maimonides gegeben, die auch schon
Ja, genau, das ist genau diese Zeit,
und
und das
andere
ist auch der
Leute, die,
Einfluss, der da weiterkommt.
mit Averroes noch
Ja,
begegnet hat und damit gesprochen hat. Und davon haben wir Europäer auch nicht so viel gelernt, ist mein Eindruck. Ja.
Anita.
Ja, ich wollte noch sagen, dass die Frage, integrieren wir das Fremde oder nicht, ja auch, also gibt es ja ganze Bücher, wie die Frage, wie das Buch Esther und das Buch Ruth. Also, weil ich finde, ne, das ist ja die Frage, ist das gegen den Wortsinn? Also es ist ja nicht nur die Auslegung sozusagen des Gesetzes, sondern es gibt ja darüber hinaus ja noch eine weitere biblische Tradition, und die hat es ja immer wieder gegeben, diese Frage, wie gehen wir eigentlich mit dem Fremden um? Welche Möglichkeiten gibt es da? Also das ist das eine. Und das andere, dann ist mir noch eingefallen, diese Frage. Es gibt ja auch das Gastrecht, was eine große Rolle spielt, im Grunde genommen. Und ich sag mal, da den Gast zu behandeln, als käme Gott sozusagen Gott selber an deinen Tisch. Und das ist auch vielfach das Verbrechen, wenn man Gäste nicht schützt. Dazu gibt es ja auch ganz viel, also viele biblische Geschichten. Da habe ich gedacht, das müsste ja eigentlich auch miteinander verbunden sein.
Ja, das kommt auch noch mal dazu. Und natürlich kommt auch das Gärsein ist ja etwas, was auch gerade die Erzväter und Erzmütter natürlich charakterisiert, von wo Abraham ja auch selber von sich sagt, ich war Gär. Und das ist ja wirklich auch etwas ganz Programmatisches, was da zum Ausdruck gebracht wird. Und ja, das wäre vielleicht auch noch mal zur Erweiterung sinnvoll, da noch mal ein bisschen mehr zu gucken über die konkreten Halachot. hinaus, dass diese in das Ger in Ägypten gewesen zu sein und das Ger sein der Väter und der Mütter, dass das ja eine ganz zentrale Aussage der Tora ist eigentlich. Und vielleicht auch irgendwo hinschickt, ja, eigentlich jeder Mensch ist irgendwo ein Fremder, auch aus dem Garten Eden vertrieben, also das so auch ist. Und es ist eigentlich eben die Frage, wo man gerade wohnt. Ob man kann sehr schnell davon, Mehrheit gewesen zu sein, in die Minderheit gelangen, wenn man seinen Wohnort in ein anderes Land verlegt. Das, ja, ich denke, das ist dann die Richtung, glaube ich, die sich anbietet, wo wir nächstes Mal mit weitermachen. Und wir haben natürlich auch den Feind, den haben wir auch noch ausstehen, nicht zu vergessen. Aber ja, gucken wir einfach mal so, wie wir damit weiterkommen. Wenn sonst keine Anmerkungen noch da sind, würde ich eine gute Woche wünschen. Bis zum nächsten Mal.
Danke dir.
Tschüss.
Tschüss.
Danke, ebenso. Tschüss.
Tschüss.